Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören den ersten Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Martin Luther, liebe Brüder und Schwestern, hat über den Psalter gesagt: In den Psalmen siehst du den Himmel. Du lernst darin allerlei Lehre, Trost, Stärke und Freude und alle Wonne, wie es dein Herz nur wünschen möchte. Er muss es wissen, er kannte die Psalmen auswendig. Und dieser erste Psalm ist der grandiose Einstieg in den ganzen Psalter. Im Grunde genommen hat der Psalter 2 Psalmen als Einführung, den ersten und den zweiten Psalm. Und dann beginnt eine Fünfteilung, die ist wahrscheinlich angelehnt an die 5 Bücher Mose. Aber dieser erste und der zweite Psalm, die haben schon eine ganz besondere Bedeutung und Bewandtnis. Und wer die beiden Psalmen sich näher ansieht, der weiß auch und der merkt, der spürt sofort, wo sie ihren Schwerpunkt haben. Der erste Psalm behandelt den einzelnen Menschen. Da geht es um unsere, um meine und um deine Ewigkeit. Der ist also individuell zugeschnitten auf die menschliche Seele. Der zweite Psalm nimmt die ganze Menschheit, nimmt die Völker, nimmt den großen Plan Gottes in den Blick, den er hat mit der Menschheit und mit den Völkern. Aber auch da geht es um Zeit und Ewigkeit. Ja, die ganze Bibel ist ein Ewigkeitsbuch. Und das ist ja der große Mangel eigentlich heute an vielen Predigten, dass sie nur die Zeit in den Blick nehmen und nicht die Ewigkeit. Also es ist schon ein großes Geheimnis, an dem man sehr lange studieren kann. Und ein Leben reicht wohl nicht aus, um die Tiefen dieser 150 Psalmen wirklich ausschöpfen zu können. Ein wunderbares Buch, was uns da überliefert ist. Ungefähr 3200 bis 2400 Jahre alt. Also das älteste überhaupt erhaltene komplette Buch geistlicher Lieder der ganzen Weltkultur. Es lohnt sich, immer wieder in den Psalmen zu forschen. Ja, nun aber unser erster Psalm. Der hat 2 Strophen. Man könnte diesen Psalm überschreiben, die beiden Wege. Es gibt nicht 3 Wege, es gibt nicht 10 oder 100 Wege. Die führen vielleicht nach Rom, aber die führen nicht an das Ziel. Es gibt nur einen einzigen Weg, der ans Ziel führt. Und einen, der vom Ziel abführt. Der Weg, der zum Ziel führt, das ist der Weg, den ein Mensch geht mit Gottes Wort und im Vertrauen auf Gottes Wort. Mit Zustimmung zu Gottes Wort. Und der Weg, der am Ziel vorbeigeht, das ist der Weg, den jemand dann wählt, der dem Wort Gottes feindlich gegenübersteht. Der es nicht hören will. Der sich selbst genug ist, der der Sünde gehorcht und der schließlich dann in der Gefahr steht, Gott zu verspotten. Also zwei Menschentypen, könnte man sagen, stehen sich hier gegenüber. Und was interessant ist an diesem ersten Psalm, er ruft eigentlich nicht auf zur Bekehrung. Er sagt nicht, ja, wenn du wirklich an das Ziel kommen willst, dann musst du dich zum lebendigen, dreieinigen Gott bekehren. Warum kein Bekehrungsaufruf, weil der ganze Psalm ein Bekehrungsaufruf ist. Indem er so eindringlich und so eindrücklich Zeit und Ewigkeit dieser beiden Menschentypen schildert, ist er als ganzer Psalm ein Ruf zur Bekehrung. Du Mensch, auf welchem Weg gehst du? Wo bist du? Und was für ein Ziel willst du anpeilen? Suchst du den Segen Gottes oder riskierst du den Fluch? Entweder oder. Es gibt nichts anderes. Wir meinen, es gibt so viele Varianten bei so vielen unendlichen Lebensschicksalen. Aber im Lichte Gottes bleiben nur zwei Wege übrig. Und über diesen ersten Psalm und über diese beiden Wege, da wollen wir jetzt etwas nachdenken. Und wenn man ihn immer wieder liest, diesen Psalm, dann merkt man, dass die beiden Wege doch ähnlich aufgebaut sind. Das erleichtert den Vergleich und erleichtert uns natürlich auch die Antwort auf die Frage, auf welchem Weg wir selber sind. Immer wird ein Anfang des Weges geschildert, sowohl auf dem Segensweg als auch dem Weg, der zum Fluch führt. Dann wird geschildert, wie es einem auf diesem Weg geht und was man erfährt, sodass man schließlich auch ablesen und selber merken kann, auf welchem Weg man ist. Und dann nimmt der Psalm jeweils auch das Ziel ins Auge. Wo führt der eine Weg hin und wo führt der andere Weg hin? Und es ist richtig aufregend, wenn man diese beiden Wege nun einmal in Gedanken mitgeht. Dann lassen wir uns mal einladen, zuerst den Weg des Segens zu gehen. Wie kommt man auf diesen Weg, der zu Gott und unter den Segen Gottes führt und der zu einer ewigen, beglückenden Gemeinschaft mit Gott schließlich hinzieht? Wie kommt man auf diesen Weg? Nun, schauen wir in den Psalm rein. Das erste, befolge nicht den Rat gottloser Menschen. So steigt man ein auf diesen Weg, indem man sich schlechtem, gottlosen Rat verweigert. Ist manchmal gar nicht so einfach. Denn gottloser Rat, der kann oft in der Maske großer Freundlichkeit, großer Menschenfreundlichkeit, großer Zuneigung erteilt werden. Es gibt manche Beispiele auch in der Bibel, wo uns dann doch ziemlich schnell klar wird, dass es sich hier um einen schlechten Rat gehandelt hat. Ich denke da an den Sohn Salomos, an den Rehabeam. Dem hat nun der Vater das große Königreich hinterlassen und jetzt stand er natürlich vor der Frage, wie gestalte ich mein Königtum, nach welchen Grundlagen? Mache ich alles so weiter wie der Vater? Muss ich etwas ändern? Und er holt sich Ratgeber. Zunächst holt er sich die Ältesten, die auch seinen Vater Salomo beraten hatten. Und die geben ihm einen guten Rat. Und die sagen zu ihm: König, wenn du wirklich dieses große Volk zusammenhalten willst, dann beherzige, was wir dir jetzt sagen. Dein Vater hat die Steuerlast sehr hochgeschraubt. Ermäßige die Last. Geh mit den Steuern runter. Und du wirst erleben, das Volk fällt dir zu und bleibt dir treu ein Leben lang. Solche Ratgeber wünschte man sich eigentlich auch der heutigen Regierung. Geht mit den Steuern nicht hoch, sondern runter. Ja, nun hatte der Rehabeam aber noch Freunde, gleichaltrige Freunde, die wollte er auch noch hören. Und die haben einen ganz anderen Rat gegeben. Die haben gesagt: Du musst dem Volk die Knute zeigen. Wenn du dieses widerspenstige Volk dir wirklich gefügig machen willst, dann musst du die Lasten erhöhen. Und was macht der unerfahrene Rehabeam? Er hört auf den schlechten Rat. Und er legt damit die Axt an die Einheit des Volkes und des Landes. Und es dauert nicht lange. Dann fallen 10 Stämme von ihm ab. Und das Reich, das nun Saul, David, Salomo mühsam errichtet hatten, zerfällt. Ein schlechter Rat. Hör nicht auf den Rat gottloser Menschen. So kommst du auf den Weg, der zum Segen Gottes führt. Ein zweiter Hinweis: Tritt nicht auf den Weg der Sünder. Hier sind natürlich die offenen Sünden gemeint, die manifesten Sünden. Ehebruch und Lüge und Diebstahl, Hurerei und was nicht alles da zu nennen wäre. In Krillingen hängt seit Wochen ein Plakat, mit dem ich mich jetzt erstmal näher befasst habe. Da wird es einem richtig übel. Hängt wahrscheinlich nicht nur hier. Da kriegst du den Ratschlag: richtig fremdgehen. Eine angebliche Komikerschau. Und wer da auf der Internetseite nachforscht, der kriegt dann aber ganz deftige Hinweise, die nichts anderes tun, als zum offenen Ehebruch und zur offenen Hurerei auffordern. Da steht zum Beispiel: meistens entsteht Moral nur durch zu niedrigen Blutdruck. Wer sich immer nur treu bleibt, wird nie vom köstlichen Nektar der Verführung kosten. So werden also reihenweise die Menschen verführt. Auf den Weg der Sünde. Auf den Weg der Sünder. Tritt nicht auf den Weg der Sünder, sagt dieser Psalm. Stopf deine Ohren zu vor solchen Angeboten. Ein dritter Hinweis: Geh nicht dorthin, wo die Spötter sitzen. Als wir, meine Frau und ich, beim Marsch des Lebens oder Marsch für das Leben vor 2 Jahren dabei waren, da haben wir die Spötter erlebt, die dann am Straßenrand uns ihre Parolen entgegenschleuderten und ihre blasphemischen Plakate emporhielten, die also so unter der Gürtellinie waren, dass man sie gar nicht zitieren kann. Und wir fragten uns damals: Das ist also in unserem Land möglich, dass man Jesus verhöhnt, dass man den christlichen Glauben ja nicht nur verspottet, sondern verlästert geradezu. Und am Abend, als wir zurückgekommen waren, hörten wir gerade noch im Radio eine Ansprache des damaligen Außenministers. Und er sagte: Wir bitten doch sehr um mehr Toleranz für die Religionsauffassungen der Migranten, die in unserem Land Heimat suchen. Dafür sollen wir also Toleranz aufbringen. Aber unser Land ist nicht in der Lage, die eigene, mehrheitlich eigene Religion des christlichen Glaubens zu schützen. Nein, die darf verspottet werden. Dieser Psalm warnt davor. Nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Und der allerbeste und der allerschnellste Einstieg in den Weg des Segens, der kommt dann in Vers 2. Hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Lust entwickeln am Wort Gottes. Das ist der schnellste und der beste, ja, und der auch frohmachendste Einstieg in diesen Weg, der zum Ziel der Ewigkeit bei Gott führt. Hier heißt es nicht einfach, lies morgens deine Losung, sondern sinne nach. Das ist ja noch ein Unterschied. Das heißt, ja, Luther hat gesagt, du musst an den Bäumen des Wortes Gottes so lange rütteln, bis die Früchte dir in den Schoß fallen. Nicht jedes Wort Gottes ist sofort griffig und persönlich und aufbauend und hilfreich. Das geht hier rein und da geht es wieder raus. Aber man muss sinnen. Deswegen ist die Übersetzung von Luther so schön. Richtig durchkneten, vergleichen, eine andere Übersetzung nehmen, beten, einen Kommentar lesen, das Wort Gottes richtig aufnehmen ins Herz. Ich bin so dankbar für die 10 Jahre, wo ich die ganze Bibel durchgearbeitet habe. Satz für Satz und Wort für Wort. Und mir alles aufgeschrieben habe. Die ganzen Ordner, die stehen bei mir im Arbeitszimmer. Gestern habe ich sie mir mal wieder angeguckt. Das sind Stunden, die einem niemand mehr nehmen kann, wenn ich meine Seele in das Wort Gottes hinein vertieft habe. So haben es die Gottesmänner alle gemacht. Wenn ich an Josua denke, nach dem großen Sieg bei Jericho, da hat er die Leute erstmal versammelt und hat ihnen das ganze Gesetz Gottes vorgelesen. Das war nicht in einer halben Stunde zu machen. Ja, die standen und die hörten und die sollten hören und ich bin davon überzeugt, die haben auch wirklich vom Herzen zugehört. Ich weiß nicht, wer das Lebenszeugnis von Heinrich Heine kennt, was er am Ende seines Lebens ja über die Bibel geäußert hat. Er war ja nun ein eher leicht zündiger Schriftsteller gewesen, der vieles durch den Kakao gezogen hat, aber am Ende seines Lebens hat er eine tiefe Demut vor Gott und vor der Heiligen Schrift gefunden. Und da schrieb er, ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Und dieses Buch heißt kurzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug und Recht nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buch wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Sonderbar, nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf den Tanzböden der Philosophie herumgetrieben, alle Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu sein. Jetzt befinde ich mich plötzlich auf dem Standpunkt der Bibel. Das sagt ein hochintelligenter, heute würde man sagen ein Intellektueller, der auf der Höhe seiner Zeit war, dass er diesen Weg noch gefunden hat. Wunderbar. Kann man ihm nur einen dicken Glückwunsch hinterherrufen und auch uns selber natürlich beglückwünschen, wenn wir auch diesen Weg gehen. Ja, das ist der Anfang des Weges, der zum Segen führt. Und dann werden uns hier Segnungen auf dem Wege geschildert. Segnungen auf dem Weg, die kann man also jetzt schon erleben und erfahren. Da ist was von einem Baum die Rede. Das sind ja alles wunderbare Bilder. Wir werden standfeste Menschen, wenn wir auf diesem Weg gehen, die ihre Meinung nicht von heute auf morgen wieder ändern. Jetzt haben wir einen Film über Adenauer gesehen vor ein paar Tagen. Er hat ja diesen schönen Spruch zu Franz Josef Strauß gesagt, dass ihn niemand verbieten kann, heute klüger zu sein als gestern. Finde ich natürlich auch ganz nett. Aber in seinen Grundauffassungen, denke ich, da sollte ein Mensch stabil werden. In dem, was wirklich zählt. In dem, womit er leben und sterben will. Man könnte auch sagen, in seiner Lebensphilosophie. Da sollte er fest sein. Da gab es noch eine ganz nette Szene in diesem Film. Der Augstein, Rudolf Augstein, hat den Adenauer ja nicht gemocht. Und hat also immer nur nach Gelegenheiten gesucht, ihm öffentlich eins auszuwischen. Aber ganz am Ende des Lebens dieses alt gewordenen Kanzlers kam der Augstein noch einmal, hat an seine Tür geklopft und die beiden Männer haben sich umarmt. Und dann sagte Augstein, er war doch der größte Politiker, den ich überhaupt je kennengelernt habe. Und da wurde er gefragt, ja, Herr Augstein, so eine Meinungsänderung, wie kommt denn das? Da sagt er, der Mann hatte Format. Er ist seinen Grundsätzen treu geblieben. Das ist doch gut. Und das möchte ich übertragen auf den geistlichen Stand der Christen. Wir werden in den Grundüberzeugungen fest, ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Er wollte da nicht an Heinrich Kemmler denken. Das war so ein Baum, der da einfach stand. Gut, wenn es solche Christenmenschen gibt. Und die Verheißung ist, ja, wir alle sind dazu berufen. Ich denke an den Widerstandskämpfer Helmut Graf, James von Moltke, der dieses Format hatte, diesem Schlechter Freisler offen, aufrecht gegenüberzutreten. Und der Freisler brüllte ihn an bei dem letzten Verhör. Wissen Sie nicht, wem Sie hier in diesem Land zu gehorchen haben? Und Moltke sagte, ich gehorche Jesus Christus. Das ist Standfestigkeit. Ne? Also das kann man auf diesem Weg erleben und erfahren. Und dann wird gesagt, dass ein Mensch, der so lebt, Frucht bringt. Frucht, das ist ja das Handeln Gottes an uns und durch uns zum Wohle anderer Menschen. Das ist Frucht. Wir bekommen dann gute Gedanken, einem anderen das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen und ihm das Richtige auch zu geben. Im letzten Jahr haben wir ja diese kleine Aktion gemacht, Kinderkleidung da nach Russland zu schicken und haben so viel Dankbarkeit ausgelöst. Da kommen dann die Anrufe und die Briefe. Ja, das ist einfach diese Frucht, die hier gemeint ist. Wir kreisen dann nicht mehr nur um uns herum, sondern das macht der Heilige Geist. Der gibt uns dann Gedanken ein, was eigentlich dran wäre. In einer Zeit der Ehebrüche, dem eigenen Ehepartner die Treue zu halten. Das ist auch eine Frucht. Sich offener Lüge zu verweigern, ist auch eine Frucht. Einen Weg zu gehen, der anderen das Beste gibt und gönnt. Das ist die Frucht. Und dann ist von Blättern die Rede, die nicht verwelken. Das ist ein Bild für die Frische. Ich finde das fantastisch, dass Christenmenschen frisch bleiben. Also ich will mal sagen, nicht unbedingt im Äußeren. Vorhin habe ich wieder festgestellt, dass die Haare immer grauer werden. Also es ist da nicht die äußere jugendliche, Erscheinungsweise gemeint, sondern es ist einfach die Frische des Geistes gemeint. Man bleibt wirklich frisch. empfänglich für das Gute, was Gott schenkt. Man freut sich wie ein kleines Kind. Was habe ich für eine Freude, wenn ich zum Arbeitszimmer rausgucke und die Vögel betrachte? Heute Morgen haben wir ein Eichhörnchen beobachtet, wie es unbedingt an so eine Futterröhre rankommen wollte. Aber keine Chance. Also da kann man sich doch freuen über die Schöpfung Gottes. Das ist die Frische des Geistes, die Empfänglichkeit, dass Gott die uns erhält und dass der Radius nicht immer kleiner wird. Es gibt ja Menschen, da wird der Radius immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und dann geht es nur noch um Essen und Verdauung und guten Schlaf und alles weitere. Interessiert überhaupt nicht mehr. Also Gott möge mich behüten vor einer solchen Verengung. Frisch zu bleiben gilt es. Und das ist hier die Verheißung. Aber das Schönste ist eigentlich auch hier das letzte Kennzeichen dieses Weges, was er macht, gerät wohl. Also das ist schon fast zu viel des Guten. Wenn man etwas anfängt und man macht es nicht umsonst. Man kann damit ewigkeitliche Spuren auslösen. Also das ist eigentlich das Schönste, was es gibt in dieser Welt. Was er macht, gerät wohl. Wenn Gott dann sein Ja und Amen zu dem bisschen dazulegt, was wir so in diesen paar Lebensjahren anfangen, was Schöneres gibt es wahrscheinlich doch nicht. Dass wir hier sitzen, davon bin ich immer mehr überzeugt, verdanken wir einem Segensgebet, das der Heinrich Kemner 1992 gesprochen hat. Denn das ist ja nicht unser Verdienst, dass sich der Gemeindehilfsbund entwickeln dürfte und dass wir jetzt auch einen ganz schönen Zuwachs an Mitgliedern und Freunden gewonnen haben in diesem Jahr, ist doch im letzten Jahr, ist ja alles nicht unser Verdienst. Nein, das sind Segensspuren. Da hat irgendjemand mal für uns gebetet. Dass ich zum Glauben gekommen bin, verdanke ich auch nicht mehr selbst. Denn ich hatte ganz andere Interessen. Es muss jemand gebetet haben, wahrscheinlich irgendwelche Vorfahren. Das werde ich in der Ewigkeit hoffentlich mal rauskriegen. Also, dass irgendetwas aus unserem Leben Ewigkeitscharakter bekommt, das wäre wichtig. Und das wird uns hier verheißen. Das gerät wohl. Wunderbar. Und dieses Ziel, was dann erreichbar ist und was uns dann zufällt, das ist dann eigentlich in Vers 6 ausgedrückt. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das liest man so schnell, aber vom hebräischen Sinngehalt her ist das natürlich außerordentlich, was das bedeutet, was hier gesagt wird. Denn das Kennen, das ist ja im Hebräischen eine tiefe Gemeinschaft pflegen. Gott beginnt mit uns eine tiefe persönliche Gemeinschaft, die durch unseren Tod nicht unterbrochen wird, sondern die erst dann ans richtige und vollkommene Ziel geführt wird. Auch das allererste Wort, was ich bisher überhaupt noch gar nicht erwähnt habe, deutet in diese Richtung. Luther hat übersetzt, wohl dem. Es ist aber eine Seligpreisung. Genauso beginnt ja Jesus seine Bergpredigt. Genau mit demselben Wort. Das Wort Gottes preist den selig, der diesen Weg geht. Und wenn Gott etwas selig preist, dann ist das auch selig. Ja? Also was Gott tut, was Gott spricht, das ist ein und dasselbe. So er spricht, so geschieht's. Psalm 33, 9. Wenn du selig gepriesen wirst, dann bist du selig, auch wenn dir vielleicht allerlei Gebrechen anhängen. Aber was Gott spricht, das geschieht. Ja? Man ist dann ein selig Gepriesener und dann ist man ein seliger Mensch für Zeit und Ewigkeit. Das ist hier zum Ausdruck gebracht. Also ein wunderbares Ziel. So, und jetzt müssen wir die Rückseite der Medaille auch noch betrachten. Wie sieht denn der Weg ohne Gott aus? Wenn ein Mensch Gott ablehnt, Gottes Wort ablehnt, nichts wissen will, der Sünde gehorcht, dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Auch da gibt es einen Anfang. Und auch da macht man seine Erfahrungen unterwegs. Und auch da gibt es ein Ziel. Steckt alles hier in diesen wenigen Worten und Versen drin. Ein solcher Weg, ja, der hat auch einen Anfang. Und er beginnt eigentlich damit, dass man auf den Rat gottloser Menschen hört. Man lässt sich verführen. Man findet Gefallen an der Sünde, man rutscht ab in den blanken Atheismus, man fängt dann womöglich an, über Gott, über die Frommen zu lästern und zu spotten. Eine ganz schlimme Rutschbahn. Es gibt ehrliche Menschen, die diesen Weg ein Stück mitgegangen sind und die dann innehalten und die dann sagen, wie es ihnen ergangen ist. Ein solches Zeugnis habe ich gefunden, eines großen schwedischen Schriftstellers und Dichters, ist vielleicht bekannt, August Strindberg. Der ist bewusst den Weg der Gottlosigkeit gegangen. Und er hat in seinem Tagebuch am Ende seines Lebens Folgendes geschrieben. Rein herausgesagt, ich schreibe mein ganzes Unglück, war ein tief unglücklicher Mensch, der einen Ursache zu, dass ich gottlos gewesen bin. Ein Mensch, der die Verbindung mit Gott abgebrochen hat, kann keinen Segen empfangen. Alles Gerede davon, dass ein jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, ist Spreu. Spreu. Wir werden gleich über Spreu nachreden. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die Bauleute umsonst. Das ist die ganze Wahrheit. Dass auch ein gläubiger Mensch vom Unglück getroffen werden kann, das wissen wir. Aber er fühlt das ganz anders. Es ist eine Prüfung, die über ihn kommt, wieder verschwindet und Frieden und Glück zurücklässt. Über allem, was ein gottloser Mensch in Angriff nimmt, ruht ein Fluch. Von dem verdienten Geld gilt dann, wie gewonnen, so zerronnen. Nichts hält stand, nichts gedeiht bei dem Gottlosen. Ich könnte ja zwar zu meiner Entschuldigung die ungläubigen Lehrer in meiner Jugend erwähnen, die Leugner der Lehre von der Hölle und anderes, aber ich will die Schuld auf mich allein nehmen. Vielleicht finde ich jemand, der sie für mich tragen will. So endet dieses Leben. Und ich glaube, er war ganz kurz vor dem Himmelreich. Wenn einer am Ende so redet, dann ist es eigentlich nur noch ein Millimeter, dass sich Christus ihm offenbart und dass er in Christus seinen Frieden findet. Ist schon ein gewaltiges Zeugnis. Ja, wie geht es den Menschen, die auf diesem Weg gehen? Wie es denen geht, die Gott suchen, haben wir behandelt. Wie es denen geht, die auf diesem Weg des Atheismus, der Gottlosigkeit gehen, das fasst nun der Psalm alles in einen einzigen Begriff hinein. Man muss diesen Begriff dann wirklich auch erstmal so richtig auf sich wirken lassen. Ein einziges Wort. Und dieses Wort heißt Spreu. Ich muss gestehen, ich komme ja nicht aus der Landwirtschaft. Ich musste mich erstmal schlau machen, was Spreu überhaupt ist. Das ist sehr interessant. Ja, ist gar nicht so einfach. Landwirte, die wissen das natürlich auf Anhieb. Aber ich musste mich erstmal schlau machen. Spreu besteht zum großen Teil aus Spelzen und Grannen. Spelzen sind verwelkte Blütendeckblätter und Grannen sind die verlängerten Ährenhaare. Das sind Spelzen. Da kommt noch anderes dazu. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen mit Spreu beschäftigt, dann kriegt man eigentlich ein Bild. Dann kriegt man ein Spiegelbild eines Lebens ohne Gott. Spreu hat bekanntlich keine Wurzel. Ein Mensch, der mit Spreu verglichen wird, der hat keine Standfestigkeit. Der ist verführbar. Im Epheserbrief gibt es eine Stelle von jedem Wind der Lehre. Dann kommt eine neumodische Wende, ein neuer Trend auf und der Mensch folgt blindlings. Keine Wurzel. Der Mensch ist ein ganz verführbares Etwas. Ich war 2 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Aber nach all dem, was natürlich über die Verführbarkeit des deutschen Volkes sichtbar geworden ist, muss man schon sagen, es war viel Spreu. Es war viel Spreu, dass Menschen diesem sogenannten und selbsternannten Führer so auf den Leim gehen konnten, obwohl er sich so geoutet hatte mit all dem, was er wollte. Das kann ich nur so deuten, dass da viel innerlich entwurzelte Menschen waren, die natürlich ihre Hoffnungen auf diesen Mann richteten. Aber es war der Falsche. Verführbar, das ist das Erste, was hier uns das Wort Spreu lehrt. Das Zweite, ja, in einem solchen Leben ist keine Frucht erkennbar. Spreu, ja, das ist wirklich das Trockene vom Trockenen. Da ist nichts drin. Die fetten Körner, die sind ja alle rausgedroschen. Das ist nur noch ein bisschen Schale, ein bisschen harte Verlängerung der Ehre. Es fehlt der Heilige Geist in einem solchen Menschen, der alleine Frucht bilden kann, schaffen kann. Keine verändernde Kraft da, der Mensch muss immer bleiben, wer er ist. Ist das traurig? Ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht immer so bleiben muss, wie ich bin. Dass Gott noch Arbeitsmöglichkeiten an mir hat. Aber wenn du Spreu bist, wie soll dann Frucht entstehen? Da gibt es ja keinerlei Anhaltspunkt. Kein Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist die einzige Kraft, die einen Menschen verändern kann. Wie viele haben schon versucht, andere Menschen zu ändern? Ohne Erfolg. Was haben wir schon alles angestellt, um unsere Kinder zu beeinflussen? Ohne Erfolg. Was haben die schon eingestellt, um uns zu beeinflussen? Ohne Erfolg. Was hat meine Frau schon begonnen? Ohne Erfolg. Naja, ich sage mal, mit mäßigem Erfolg. Es ist ganz, ganz schwer, Menschen zu verändern. Der Heilige Geist kriegt das hin. Aber da muss er da sein. Bei Spreu ist er nicht da. Dann gibt es noch so ein Kennzeichen. Ich nehme einfach hier nur das Gegenteil dessen, was in Vers 3 steht. Bei dem Menschen, der auf dem göttlichen Weg lebte und lebt, da ist die Frische da. Bei dem, der ohne Gott durchs Leben eilt, ist die Frische nicht da. Da ist Trockenheit da. Vertrocknete Seele. Vertrocknete Ansichten. Man kann es auch anders sagen. Da ist eine Verhärtung da. Da ist eine Unempfänglichkeit für Gottes Wort da. Und das tut einem manchmal so in der Seele weh. Ja? Man möchte gern einem Menschen die Empfänglichkeit für Gottes Wort vermitteln und kriegt es nicht hin, schafft es nicht. Und das Schlimme, je älter er wird, desto verhärteter wird er. Ich weiß, wovon ich rede. In der engsten Verwandtschaft habe ich solche Menschen erlebt. Eine tragische Entwicklung. Zu Lebzeiten schon ablesbar. Ich sage mal mit Komma. Wenn nicht Gott noch in letzter Minute in ein solches Leben eingreift, was er natürlich jederzeit und immer tun kann. Aber das Allerschlimmste ist eigentlich das bestimmendste Kennzeichen von Spreu. Das bestimmendste Kennzeichen ist dies: Spreu wiegt nichts. Kommt ein Windstoß, Weg. Einfach weg. Weggeblasen. Da setzt man sich ein für eine Idee, da schafft man bis zum Umfallen, da investiert man Kraft und Zeit und Geld. Und dann muss man feststellen, aufs falsche Pferd gesetzt, hat alles nichts gebracht. Weg. Dann kommt eine Inflation, kommt ein Währungsschnitt, kommt eine Krankheit. Dann baut jemand eine große Scheune und dann kriegt er gesagt, in dieser Nacht wirst du sterben. Dann ist einfach nichts mehr da von all dem, worauf man sein Leben ausgerichtet hat. Das ist eigentlich das Schlimmste an der Spreu. Ein Hauch weggeblasen von jetzt auf eben. Nichts auf Dauer. Ja, das ist dann das wirklich traurig machende Bild dieses Weges ohne Gott. Jemand hat gesagt, sein Leben wäre 70 Jahre. Er starb, weil es so üblich war. Ja. Ein bitterer Witz. Ja, ja. Das hat der, wie heißt er denn, der Lütz gesagt, dieser sehr sympathische Psychologe, der Manfred Lütz. Ja, ja. Interessanter Mann. Also, möge uns Gott nun bewahren vor einem solchen Leben. Und über das Ziel dieses Weges braucht man sich jetzt gar nicht länger auszulassen. Es wird einfach mit einem Satz gesagt, die Gottlosen bestehen nicht im Gericht. Belsazar hat in wenigen Minuten sein Todesurteil empfangen. Da kam die Schrift an der Wand, Daniel 5, gewogen und zu leicht befunden. Zu leicht, wie Spreu. Nichts da. Und dann hat der Belsazar noch in seinem allerletzten Kraftakt den Daniel, den er vorher verfolgt hat, noch schnell zum Staatsminister gemacht, hat ihm alles nichts mehr gebracht. In derselben Nacht heißt es in Daniel 5, wurde er ermordet. Da war dieses Leben ausgelöscht. Martin Buber, dessen Übersetzung ich sehr liebe, der hat diesen Vers 6 übersetzt, der Weg der Frevler verliert sich. Er verliert sich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Sie wollten Gott nicht, sie wollten Gottes Wort nicht, sie wollten nicht den Halt, den der Mensch doch so dringend braucht. Und den sie bekommen hätten und gehabt hätten bei Gott für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt haben sie ihn nicht. Sie haben keinen Halt, sie wissen nicht mehr, wo sie sich anlehnen sollen, wen sie anfassen sollten, sie werden von einem Wind ins Niemandsland hinweg gepustet. Sie fallen ins Bodenlose. Ja, nun kann man natürlich sagen, das ist hier Angstmacherei oder sonst was. Ich denke, der Psalm ist einfach realistisch. Es muss gesagt werden. Es muss gesagt werden, wir sind doch keine Schönwetterchristen, die hier nur, ja, eitel Freude und Friede bei Gott zu verkündigen haben. Nein, wir müssen doch auch das andere sagen, dass es eben diesen verhängnisvollen Weg auch gibt, des totalen Selbstbezugs, der praktischen Gottlosigkeit, wo sich ein Mensch verschließt und immer verhärteter wird, muss doch auch gesagt werden. Aber natürlich nur, wenn das andere gesagt wird. Es gibt einen Weg, der zum Segen führt. Es gibt einen Weg. Und er beginnt, dass du Lust entwickelst am Gesetz des Herrn. Dass du in das Wort Gottes blickst und tief durchatmest und sagst, Herr, jetzt sprich du zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.